Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Unsere Themen für Sie.
Abgeklemmt. Datencarrier kappen zunehmend russische Internetverbindungen. Zensiert. Die russische Regierung will ein nationales Internet errichten. Prophylaxe. Was das BSI mit der Warnung vor Kaspersky-Produkten bezweckt. Machtfrage. Die Hoheit über die Daten smarter Geräte muss geregelt werden. Und das digitale Logbuch. Steinzeit.
Ich glaube, darum geht es vor allen Dingen, dass der Internetnutzer an sich in seiner Meinungsäußerung beeinflusst wird, dass der Internetnutzer an sich in seiner Meinungsäußerung natürlich auch kontrolliert werden kann.
So fasst Christiane Schönig vom Sicherheitsunternehmen Checkpoint die Folgen der teilweisen Abkopplung Russlands vom Netz der Netze zusammen. Nun ist ja die Idee eines nationalen Internets für Russland nicht neu. Die Staatsduma in Moskau hatte bereits im Jahr 2019 einem Gesetzesvorhaben zugestimmt, das im Wesentlichen den Aufbau eines RU-Net genannten, abgeschotteten nationalen Internets in Russland regelt. Dieses Projekt ist jedoch nicht so richtig umgesetzt worden, aber jetzt haben wir als Folge der von der Europäischen Union und den USA verhängten Sanktionen gegen Russland eine ganz neue Situation. Von den internationalen Internet-Carriern werden die Datenpäckchen aus bestimmten russischen Netzwerken einfach nicht mehr weitergeleitet. Wie ist das zu bewerten, Peter Welchering?
Was die russische Regierung nicht geschafft hat, das setzen derzeit amerikanische und europäische Internet-Carrier um. So ist das zu bewerten. Vor einer Woche hat die Londoner Internet Exchange nochmal bekräftigt, dass der Datenverkehr des russischen Kommunikationsunternehmens Rostelekom nicht mehr geroutet wird. Die amerikanischen Kommunikationskonzerne Lumen und Cogent, die bedienen verschiedene sogenannte russische AS-Knoten nicht mehr. Die entsprechenden Router sind blockiert oder abgeschaltet. Und dazu muss man wissen, hinter dem Kürzel AS steckt eben der Begriff autonomes System. In der Sprachregelung der Internet Engineering Task Force ist ein autonomes System ein Netz, das sich direkt an die anderen Netze des Internet anschließen will. So ein Netz erhält dann eine Autonomous System Number, eine ASN, und das sind inzwischen 32-Bit lange Nummern. Und für die Vergabe dieser Nummern, dieser ASN, ist etwa für Russland die europäische Adressverwaltung RIPE zuständig. Also RIPE vergibt eben diese AS-Nummern für russische Netze. Und zu jeder AS-Nummer gehören Internetprotokoll-Adressblöcke, IP-Adressblöcke. Für die ist die Internet Assigned Numbers Authority, also die IANA, zuständig. Die versorgt insgesamt 5 Adressverwaltungen in der ganzen Welt mit Adressnummern und IP-Adressen. Ja, und die gegenwärtige Situation, die ist nun tatsächlich einigermaßen kurios. Die ukrainische Regierung hatte ja von der Internetverwaltung ICANN gefordert, die Top-Level-Domain .ru für Russland aus dem Root-Verzeichnis zu nehmen. Und es gab darüber hinausgehende Forderungen, generell die russischen Netze zu sperren. Das hat die Internetverwaltung abgelehnt. Faktisch haben wir aber jetzt durch das Abschalten der AS-Knoten eine Teilabschaltung des russischen Netzes.
Ja, und diese Teilabschaltung ist von der Internetverwaltung ICANN nicht gewollt, aber eben eine Folge der westlichen Sanktionen gegen Russland. Und das ist nicht nur aus politischer Perspektive, sondern auch in technischer Hinsicht eine ziemlich komplexe Situation.
Die bedeutendsten Internetprovider in Russland sind Rostelekom, Megafon, Vion mit Beeline, Transtelekom und MTS Telekom. Pläne des Kreml, mit diesen Providern eine Art nationales Internet aufzubauen, sind schon mehrere Jahre alt. Doch vor allen Dingen die Provider Vion und Transtelekom haben solche Nationalisierungspläne bisher stets erfolgreich abgewehrt. Sie bedienen recht viele Kunden, die Netzwerkverbindungen mit hohen Bandbreiten nach Westeuropa und in die USA benötigen. Beim Vorhaben eines RU-Net orientierten sich russische Netzpolitiker wie Andrei Klischas, Lyudmila Bokova und Andrei Lugovoi durchaus an der Internetabschottungspolitik der chinesischen Regierung. Netzexpertin Christine Schönig beschreibt das so.
In China spricht man ja auch von der Big Firewall oder der Great Firewall. Das heißt, technologisch gesehen ist es in so einer Situation natürlich wichtig, man möchte das Thema Business auf der einen Seite nicht benachteiligen, auf der anderen Seite aber auch die Kommunikation an sich regulieren.
Die russischen Internetprovider sollten von der Regierung zur Verfügung gestellte Router nutzen und entsprechende Überwachungssoftware installieren. Sämtlicher Datenverkehr sollte nur noch über spezielle, von Regierungsbehörden zugelassene und überwachte Verbindungspunkte laufen. Doch das Vorhaben wurde nicht umgesetzt. Die russischen Provider nutzten weiterhin Verbindungsknoten, die von amerikanischen und europäischen Carriern betrieben wurden und werden. Neu aufgetaucht sind in Russland Verbindungsknoten, die zum Netz von China Telekom gehören. Der Datenverkehr, der darüber abgewickelt wird, steigt kontinuierlich an. Und das war auch zu erwarten, meint Netzexpertin Christine Schönig.
Selbst im Rahmen einer abgeschlossenen Infrastruktur gibt es natürlich Möglichkeiten, diese Infrastruktur, die irgendwo in der Verantwortung liegt, natürlich auch zu umgehen. Das heißt, die Auslagerung von Aktivitäten nicht nur aus Russland heraus stattfinden zu lassen, sondern in der Kommunikation auch über zusätzliche Instanzen, die sich außerhalb von Russland befinden.
Die Verbindungsknoten, die nicht von russischen Rechenzentren aus kontrolliert werden, konnte die russische Regierung nicht abschalten lassen. Im jetzigen Angriffskrieg auf die Ukraine hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB deshalb zu einem Trick gegriffen. Die Datenbanken in den Domain-Name-Servern sorgen ja bekanntermaßen dafür, dass ein Servername wie facebook.com oder facebook.ru in eine Internetprotokollnummer umgesetzt wird. Einträge zu unerwünschten Domänen wie Facebook hat der FSB rasch aus den Routing-Tabellen herausgenommen. Diese Blockademaßnahme konnte aber umgangen werden, indem der Internetnutzer die IP-Nummer direkt in die Browserzeile eingibt. Aber auch wenn der Nutzer die IP-Nummer des Servers weiß und direkt eingibt, läuft die Verbindung über den Vermittlungsservice der Knotenrechner. Die Cybertruppe des FSB hat die Netzwerkrouten zu genau diesen Vermittlungsrechnern gefiltert und so entsprechende IP-Nummern gesperrt.
Ist denn diese Filterung und Sperrung eine Internetprotokolladresse, die der russische Geheimdienst da vornehmen will oder schon vorgenommen hat, eine nachhaltige Blockademaßnahme, Peter Welchering?
Also der russische Geheimdienst, der Inlandsgeheimdienst, war etwa nachlässig, als sie das schon vorgenommen haben. Die haben nämlich IP-Adressen Version 4 filtern lassen, also die dezimale Schreibweise berücksichtigt. Und deshalb haben findige Netznutzer, so wurde mir berichtet, die Adressen in hexadezimaler Schreibweise verwendet, wie die eben bei IP-Version 6 üblich ist. Und damit kamen die dann durch.
Das heißt, Twitter, Facebook, BBC und andere Anbieter, die eigentlich in Russland gesperrt sind, die sind da mit ihren Webpräsenzen doch noch erreichbar?
Teilweise sind die noch erreichbar. Allerdings jetzt in der Regel über das Tor-Netzwerk, denn die Direktadressierung und dann auch die Hexadezimalschreibweise, das hat tatsächlich der russische Inlandsgeheimdienst dann mitbekommen. Aber jetzt verschlüsselt und verschleiert über das Tor-Netzwerk geht da noch einiges, denn Twitter, Facebook, BBC und auch Mastodon-Instanzen haben sich allesamt Onion-Webadressen zugelegt, sind also über eine Tor-URL eben erreichbar.
Und wird diese Erreichbarkeit durch das Einstellen der Carrier-Tätigkeit von Lumen oder Cogent beeinträchtigt?
Ja, teilweise schon. Aber das Ausmaß, das ist davon abhängig, wie die Situation an den Knotenverbindungen jeweils konkret aussieht. In einigen Fällen ist tatsächlich der Traffic völlig blockiert. Dann geht eben nichts mehr. Dann sind natürlich auch BBC, Twitter und so weiter nicht mehr erreichbar, auch via Tor-Netzwerk nicht mehr erreichbar. Es gibt aber durchaus noch Verbindungsknoten, die funktionieren und das gibt seit 2 Wochen, es gibt Ersatzrouten, die unter anderem von Helfern in Westeuropa aufgebaut wurden und gewartet werden und bei russischen Hackern und Tor-Aktivisten auch kursieren und diese Routen werden genutzt von der Zivilgesellschaft. Also effektiv abgeschottet sind die russischen Netze nun wirklich nicht.
Haben denn die Sanktionen, die dazu führten, dass Datenverkehr russischer Provider über verschiedene Verbindungsknoten nicht mehr geroutet wird, auch die Konsequenz, dass der Aufbau eines nationalen Netzes, eines RU-Net, jetzt schneller vorankommt?
Ein russischer Kollege sagte mir, das könnte in der Tat so eine Art Kollateralnutzen für die Putin-Regierung sein. Denn natürlich sind Rostelekom und andere Provider, die nicht mehr über Lumen, Cogent und so weiter jetzt routen können, dann auf Ersatzrouten angewiesen, die eben auch die russische Regierung aufbaut. Und wenn diese Regierungsrouten, diese Ersatzrouten einmal etabliert sind, dann werden die Provider vermutlich auch dann nicht mehr auf die Routen der internationalen Carrier zurückgreifen, wenn die wieder offen sind. Und das könnte dann tatsächlich den Aufbau dieses RU-Net tatsächlich beschleunigen. Wenn nichts anderes da ist, dann nimmt man eben die Verbindungsknoten, die man kriegen kann. Man nimmt das, was funktioniert.
Peter Welchering über Grenzzäune im Internet zwischen Russland und der westlichen Welt. Dankeschön. Ja, so spiegelt sich eben der Konflikt, den der russische Machthaber mit seinem Überfall auf die Ukraine provoziert hat. auch im Internet eben. Und auch russische IT-Unternehmen bekommen die Folgen zu spüren, zumal wenn sie in der Sicherheitstechnologie unterwegs sind und wie Kaspersky mit Sitz in Moskau Virenscanner oder andere Internetsicherheitssoftware entwickeln und verkaufen. Von deren weiterer Benutzung hat diese Woche nun das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abgeraten. Ich habe den IT-Sicherheitsexperten Linus Neumann vom Chaos Computer Club gefragt, ob er diese Warnung aus technischer Sicht nachvollziehen kann.
Also ein Virenscanner ist eine Software, die sehr tief in das System eindringt und dort sehr viel Einflussmöglichkeiten hat und natürlich auch in keiner Form mehr überwacht wird. Also aus einer technischen Perspektive kann man sicherlich bei so einer Software einen Verdacht hegen, aber das reicht ja nicht. Es muss ja eigentlich noch was drumherum sein, also ein Anlass zu sagen, ich warne jetzt vor diesem Virenscanner und vor einem anderen nicht. Und dieses Gefüge erschließt sich mir nicht so wirklich.
Das heißt, es gibt aus Ihrer Sicht keinen technischen Anlass, der dazu geführt hat, zu sagen, jetzt in der aktuellen Situation muss man auch darauf reagieren?
Es gibt zumindest keinen, der öffentlich bekannt gemacht wurde in dieser Form. Also, dass diese Software mit weiteren Funktionen ausgestattet werden könnte, trifft ja zunächst einmal auf jede Software zu. Virenscanner wäre besonders geeignet dafür. Aber ähnlich wie in dem Fall Huawei fragt man sich ja, okay, woher kommt denn der Anlass zu der Vermutung, davon auszugehen, dass dieser spezifische Hersteller das nun tut oder nicht? Und diese Informationen fehlen in diesem Fall einfach.
Gab es denn in der Vergangenheit jemals Anlass, an den Produkten von Kaspersky zu zweifeln, dass sie in irgendeiner Weise von der russischen Regierung missbraucht werden könnten?
Die USA haben, wenn ich das richtig sehe, schon vor mehreren Jahren davor gewarnt und für die Einrichtungen der Regierung auch die Verwendung dieser Software verboten. Auch hier stellt sich die Frage, ja, gibt es da etwas, was die Öffentlichkeit nicht weiß, was Anlass zu dieser Warnung war? Oder lag es vielleicht daran, dass staatliche Spionagesoftware der USA mit Kaspersky besonders gut erkannt wurde?
Nun hat sich ja das BSI auch auf dem letzten BSI-Sicherheitskongress so positioniert, dass es betont, mehr auch für Verbraucher da sein zu wollen. Wäre es dann nicht besser gewesen, dass man mit mehr oder weniger offenen Karten spielt und sagt, okay, wenn man sich politisch auch positionieren will, dann ist es vielleicht ratsam, Produkte aus Russland nicht zu benutzen. Auf der anderen Seite eben halt sicherheitstechnische Argumente anzuführen, wenn man sie nicht klar benennen kann, ist das nicht schwierig?
Ich denke, das ist auf jeden Fall unglücklich und vor allem können die Verbraucherinnen mit dieser Information ja jetzt auch wenig anfangen. Ja, also wenn ich mir jetzt eine ganz normale PC-Anwenderin vorstelle, die das Kaspersky-Produkt hat, die wird ja jetzt nicht zum Ziel eines russischen Angriffs, sodass dieser Rat für sie jetzt vielleicht auch ins Leere läuft, ein anderes Produkt zu kaufen oder gar keines zu verwenden. Aus einer grundsätzlichen Überlegung ist aber der Schluss, den das BSI hier zieht, zu sagen, die eingebaute Funktionalität Windows Defender ist zu bevorzugen gegenüber einem Drittprojekt oder einem zusätzlichen Anbieter. Bei der würde ich aus meiner Perspektive schon mitgehen. Ich bin ja in diesem Bereich tätig und der Windows Defender scheint mir doch ein ziemlich solides Schutzmittel gegen Schadsoftware zu sein, sodass auf einem System, was diesen zum Einsatz bringt, ich keinen Anlass sehe, irgendeinen anderen Virenscanner zu installieren, sei es Kaspersky oder welches andere Produkt auch immer.
An der Stelle muss ich natürlich auch feststellen, dass es interessant ist, Herr Neumann, dass Sie gerade ein Microsoft-Produkt empfehlen oder zumindest für gut befinden.
Ja, das ist richtig, das hört man von mir selten, aber in diesem Fall reden wir ja nun mal von Leuten, die ohnehin schon ein Microsoft-Produkt verwenden und ein Betriebssystemwechsel zu empfehlen, wird ja jetzt auch kein Rat sein, dem viele Menschen folgen können. Insofern natürlich mit den Mitteln, die man nun mal auf dem System hat zu arbeiten, empfiehlt sich ja dann auch.
Der IT-Sicherheitsexperte Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Mal Hand aufs Herz. Wer macht sich eigentlich schon Gedanken darüber, welche Daten zum Beispiel sein neues Auto erhebt, an wen sie übertragen werden und was die dann damit machen? Wir alle wissen ja, dass dies geschieht. Doch Transparenz über die Nutzung und den Wert dieser Informationen, Fehlanzeige. Und doch nutzen wir die Möglichkeiten all der smarten Dinge und der digitalen Services. Mit diesem Spannungsfeld hat sich diese Woche die Tagung Smarte Produkte, Privatsphäre und Vertrauen beim Zentrum für interdisziplinäre Forschung, CIF, an der Universität Bielefeld beschäftigt. Ein plakatives Statement der Tagungsorganisatorinnen und Organisatoren lautete: Zwischen Datenschutz und Vertrauen, wenn das Auto zu viel weiß. Und die Rechtsprofessorin Sabine Gläß habe ich gefragt, ja, was ist denn, wenn das Auto zu viel weiß?
Wenn das Auto zu viel weiß, dann kann es zum Beispiel Gewohnheiten, Alltagswege, Musikgeschmack, aber je nach Bordtechnik kann es sogar Telefonkontakte und Textnachrichten verraten. Nämlich solche Sachen, die der Fahrer vielleicht gar nicht offenbaren möchte. Und wir haben in der Tagung dieses automatisiert fahrende Auto nur auch als Beispiel benutzt für die Gesamtfrage, ob wir die Bequemlichkeit der schönen neuen Welt, der smarten Produkte, vielleicht mit einer kompletten Transparenz unseres Alltagshandelns erkaufen müssen. Das sieht man einfach im Auto relativ gut, weil Autofahren auf öffentlichen Straßen eine stark regulierte Tätigkeit. Da gibt der Gesetzgeber vergleichsweise klare technische Standards und Rechtsregeln vor. Und wie Sie selber wissen, ist der Markt immens groß.
Auf der anderen Seite ist ja diese Frage danach, ob wir quasi smarte Dienste oder auch smarte Geräte nutzen können, in dieser Datenökonomie schon immer damit verbunden worden, dass man diese Daten dann tatsächlich dem Hersteller oder den Anbieter des Produktes auch zur Verfügung stellt. Ja, das ist ja sowas wie ein Datendeal, den man macht.
Das ist insofern richtig, als eben auch Anbieter ein berechtigtes Interesse haben können, dass sie bestimmte Daten hergeben und diese Daten auch verarbeitet werden, diese Daten auch weitergegeben werden. Aber ich glaube, da muss man insbesondere aus Nutzersicht doch wirklich unterscheiden zwischen dem, was ich sage jetzt mal, was das Betriebsmodell ist, was sind Daten, die betriebsbedingt wirklich verarbeitet werden müssen. Da hat der Datenschutz relativ wenig Probleme. Wenn das ein Nutzer versteht und sagt, ich weiß, was ich hier tue und ich will das auch für meine Bequemlichkeit oder auch für meine Sicherheit, dann ist das eine Sache. Das andere, würde ich sagen, ist das Geschäftsmodell. Und das haben vor allem meine ökonomischen Kollegen beleuchtet. Da stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit wissen Nutzer, welchen Wert von Daten sie hergeben und was weiter mit diesen Daten passiert. Und das ist das eigentliche Datenschutzanliegen.
Haben Sie denn auf Ihrer Tagung da politischen Handlungsbedarf ausgemacht oder auch praktischen Handlungsbedarf?
Wenn Sie eine interdisziplinäre Tagung veranstalten, dann sieht man fast immer Handlungsbedarf. Und ich würde denken, der entwickelt sich aus der zunehmenden Digitalisierung. Und da kann man natürlich, und das war insbesondere ein Gegenstand unserer Tagung, in verschiedene Richtungen gehen. Man kann, was man in Europa eher stark macht, überlegen, ob man neue Rechtsregeln braucht. Und das ist ja das, was wir im Datenschutz sehen oder was jeder von den Hörern auch erlebt, wenn man durch Webseiten geht, dass es die Einverständniserklärungen zum Teil komplexer werden, jedenfalls jetzt permanent immer wieder aufscheinen. Das ist geschuldet den Rechtsregeln, die dann eben programmiert werden in die Produkte. Man könnte aber natürlich auch andere Wege gehen. Man könnte neue ökonomische Modelle überlegen, wie man klar macht, wohin die Entwicklung geht. Man könnte beispielsweise überlegen, wie es wäre, wenn, bevor Sie diese sogenannten Cookie-Einstellungen für sich tarieren, wenn dort stehen würde, von Seiten des Anbieters, Ihre Daten sind 5 € wert. Wenn Sie diese 5 € geben, dann können Sie die Website benutzen, ohne Daten herzugeben. Wenn Sie sie kostenlos benutzen, dann bezahlen Sie eben mit den Daten. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Das scheint ja sowieso ein großes Problem zu sein, dass es bei der Frage des Bewusstseins über den Wert von Daten große Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen Verbrauchern und eben halt Anbietern von Dienstleistungen. Erstere wissen in der Regel nicht so genau, was ihre Daten wert sind, zweitere wissen es relativ genau.
Ja, ich glaube, das Letztere ist vielleicht noch eine offene Frage. Das ist ein grundsätzliches Problem, was sind Daten wert, an welcher Stelle dieser langen Datenverarbeitungslinie? Und ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, diesen Wert genau zu tarieren. Eben, da sind dann die Ökonomen am Zug, um das zu machen. Und das verursacht aber jetzt eben, weil Sie vorhin gefragt haben, auch weitere Rechtsprobleme noch. Wenn es mit dem Datenschutz nicht funktioniert, dann kann man theoretisch Schadensersatzklagen geltend machen. Aber einen Schadensersatz kann man natürlich nur fordern, wenn man A weiß, was die Daten wert sind und wenn man B weiß, wer dieses Recht haben sollte. Da gibt es eine große Diskussion darüber, wem Daten gehören. Die Diskussion haben wir jetzt auf der Konferenz weniger geführt, sondern mehr die Diskussion darüber, wie könnte man den Wert bestimmen und wem sollte man das Recht geben, eine Datenschutzverletzung dann tatsächlich geltend zu machen. In der Praxis stellt sich da das Problem, dass diese Daten vielleicht für den Einzelnen nur wenig wert sind. Eben vielleicht diese 5 €, die ich vorhin genannt habe. Aber natürlich in der Menge für den Anbieter sind sie sehr viel wert. Und da hatten wir eine Präsentation auf der Tagung, die war sehr interessant, über einen sogenannten Enforcement Bot. Ein System, das systematisch und automatisiert kontrolliert, ob es möglicherweise Datenschutzverletzungen gibt, die automatisiert geltend macht, also diese Frage, gibt es hier eine Datenschutzverletzung und das dann auch feststellt. Und dann dort, wo man eine standardisierte Buße einziehen kann, wo klar ist, das würde jetzt das Unternehmen 50 € kosten, dann auch versucht, das automatisiert durchzusetzen. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Weg in der Zukunft, der kommt dann eben mehr von den Software-Ingenieuren, die sagen, das muss man dann einfach automatisiert durchsetzen, wenn der Einzelne zu wenig Möglichkeiten hat, den Wert zu tarieren und das auch wirklich seinen Anspruch dann gegenüber großen Anbietern durchzusetzen.
Smarte Produkte, Privatsphäre und Vertrauen, das war eine interdisziplinäre Tagung diese Woche in Bielefeld und darüber sprach ich mit Sabine Gless von der Universität Basel.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 8, 12.
Sehen wir uns die aktuelle anthropologische Definition der Menschheitsgeschichte an. Sie begann mit der Steinzeit und die Steinzeit war die Einführung des sogenannten Internets. Obgleich eine Erfindung des Militärs, versprach das Internet die friedliche, grenzenlose Verbreitung von Informationen. Steinzeit hieß diese fast euphorische Menschheitsphase, weil die meisten Menschen damals hinter Steinmauern lebten und nur selten dahinter hervorkamen. Allenfalls besuchten sie Märkte und holten sich dort beim Herunterhandeln von gentechnisch modifizierten Lebendtieren Viren mit nach Hause. Diese Viren waren relativ intelligente Moleküleinheiten und verbreiteten sich schnell und schwerelos über die ganze Erde, was aber nicht reichte, um die Steinzeit abzulösen. Im Gegenteil, wegen der Ansteckungsgefahr versteckten sich die Menschen noch viel länger hinter ihren Steinmauern als zuvor. Das Internet hatte in der Zeit bereits alle Steinburgen penetriert und eine Parallelwelt aufgebaut, die mit friedlicher, grenzenloser Verbreitung von Informationen nichts mehr zu tun hatte. Das grenzenlose Internet hatte viele Grenzen bekommen. Die Grenzen trennten sogenannte Nationalstaaten voneinander ab. Nationalstaat war eine seltsame, sich in den Jahrtausenden zuvor stetig wandelnde Schnapsidee. Manche Nationalstaaten hießen Südtirol, andere Nordkorea. Eine besonders große Ansammlung von Nationalstaaten nannte sich Vereinigte Staaten. Danach und bis zum heutigen Tag schloss sich an die Steinzeit die Zeit der weichen Zellen an, der Soft Cells. Größenwahnsinnige Menschen oder solche, die mit irgendwelchen Tricks Macht über andere bekamen, wurden zu Soft Cells gemacht, also einfach ausgedrückt, eingeweicht. Das ging mit Qubits, also quasi mit Beamen und damit ohne Chemie, tat nicht weh. Die Überreste der Steinzeit sind bis heute noch zu sehen, meist in Form mehr oder weniger verstreuter Trümmerhaufen. Viele Menschen gibt es nicht mehr, aber einige schon. Ich, der ich das erzähle, bin jedenfalls keiner.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Intel baut eine Chipfabrik in Magdeburg. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der weltgrößte Chiphersteller Intel aus den USA hat sich für Magdeburg als Standort für eine neue Fertigung in Europa entschieden. 17 Milliarden Euro sollen dort in die Errichtung von 2 Halbleiterfabriken investiert werden. Die Summe beinhaltet, nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, mehr als 5 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2023, der Produktionsstart für 2027 vorgesehen.
Das Saarland führt Informatik als Pflichtfach ein.
Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien im Saarland Unterricht in Informatik erhalten. Das saarländische Bildungsministerium hat jüngst entsprechende Leitlinien vorgestellt, die nun in konkrete Lehrpläne umgesetzt werden sollen. Die Einführung von Informatik als Pflichtfach soll unter anderem dem Fachkräftemangel im IT-Bereich entgegenwirken. Ein weiteres Ziel ist es, auch bei Mädchen frühzeitig das Interesse an Informatikthemen zu wecken.
Ein Transistorgate misst nur ein Atom.
Wissenschaftler aus China haben einen neuen Rekord bei der Miniaturisierung von Chip-Architekturen aufgestellt. Sie schufen einen Transistor mit einer Gate-Länge von nur 0,34 Nanometern. Das ist gerade mal so groß wie ein Kohlenstoffatom. Wie sie im Wissenschaftsmagazin Nature berichten, besteht der Transistor nicht mehr aus Silizium als Rohstoff, sondern aus einer Kombination aus einer ultradünnen Graphenschicht und aufgedampftem Molybdendisulfid.
In Brasilien wird der Messenger-Dienst Telegram landesweit suspendiert.
Das hat der oberste Gerichtshof des Landes angeordnet. Das Unternehmen habe sich wiederholt richterlichen Anordnungen widersetzt, Benutzerkonten mit Falschnachrichten zu sperren, heißt es in dem Gerichtsbeschluss. Auch habe Telegram die Gesetze des Landes nicht eingehalten. Freigeschaltet werden soll Telegram erst wieder, wenn ausstehende gerichtliche Anordnungen erfüllt und eine Reihe von Geldstrafen bezahlt seien. Zudem forderten die Richter, dass Telegram dem Gericht einen Landesrepräsentanten vorstellen muss.
Eine künstliche Intelligenz entwickelt potenzielle Chemiewaffen.
In einer als Weckruf für die Branche bezeichneten Studie haben Pharmaforscher aus den USA eine künstliche Intelligenz genutzt, um Nervengifte zu entwickeln. Innerhalb weniger Stunden identifizierte die KI rund 40.000 potenziell tödliche chemische Verbindungen, darunter auch schon bekannte Nervengifte. Normalerweise wird die gleiche KI dafür eingesetzt, um bei der Entwicklung von Medikamenten gefährliche Nebenwirkungen auszuschließen. Die Wissenschaftler kehrten die Zielvorgabe testweise einfach um.
Der Wiener Stephansdom wurde gehackt.
Genauer gesagt die elektronische Steuerung der Kirchenglocken. In der Nacht zum Mittwoch ließen Hacker gegen 2 Uhr die Glocken des Stephansdoms in Wien läuten. Sie rissen damit etliche Anwohner aus dem Schlaf. Zunächst sei man von einem Computerfehler ausgegangen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass die IT-Systeme des Stephansdoms gehackt worden waren, erklärte der Geistliche. Offenbar verschafften sich die Angreifer über eine Fernwartungsverbindung der Glockenfirma Zugang zur Steuerung der Glocken.
Sternzeit. 19. März. Die Sonne steigt auf. Morgen um 16.33 Uhr überquert die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Dies markiert den astronomischen Beginn des Frühlings. Fachleute sprechen von der Tag- und Nachtgleiche. Denn morgen steht überall auf der Erde die Sonne 12 Stunden über und unter dem Horizont. Das gilt für das Nordkap genauso wie für Rio de Janeiro oder Tokio. Ganz exakt würde der Begriff Tag- und Nachtgleiche allerdings nur stimmen, wenn es keine Atmosphäre gäbe. Die Lufthülle der Erde bricht das Sonnenlicht. Daher ist die Sonne auch zu sehen, wenn sie tatsächlich knapp unter dem Horizont steht. Dieser Effekt macht einige Minuten aus. Morgen scheint die Sonne bereits 12 Stunden und 10 Minuten. Ab Montag wendet die Erde ihre Nordhalbkugel immer weiter Richtung Sonne. Und die Tageslänge nimmt schnell zu. Mitte Mai haben wir bereits mehr als 15 Stunden Tageslicht. Die Sterne sind dann kaum noch 6 Stunden lang gut zu sehen. Global gesehen ist das Sonnenlicht wegen der elliptischen Erdbahn nicht ganz gleichmäßig verteilt. Auf das ganze Jahr gerechnet scheint die Sonne auf der Nordhalbkugel etwas länger als auf der südlichen Hemisphäre. Von morgen Nachmittag bis zum Herbstbeginn vergehen 186,5 Tage. Fast 8 Tage mehr als seit dem letzten Herbstbeginn. Denn die Erde ist in unserem Winter der Sonne näher als im Sommer. Dann bewegt sie sich schneller und die dunkle Jahreshälfte ist entsprechend über eine Woche kürzer. Morgen Nachmittag beginnt also der lange Nordsommer mit den langen Tagen.
Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht wird zurzeit breit diskutiert. Auch bei uns bei Streitkultur gleich um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.